Ich möchte heute mit euch nochmal den Predigtvers von letztem Sonntag anschauen. Hebräer 12, Vers 28. Das ist insofern was Besonderes, weil mir letzten Sonntag jemand nach dem Gottesdienst gesagt hat, wie man aus einem Vers eine ganze Predigt machen kann. Jetzt mache ich sogar noch schon eine zweite draus. Letzten Sonntag stand die Predigt unter der Überschrift: Im Raum der Gnade lebt sich's leichter. Da ging es um uns. Und heute wird der Kreis noch erweitert. Heute heißt die Überschrift: Im Raum der Gnade für andere Dasein. Hebräer 12, Vers 28. Ich lese uns diesen Vers vor. Da wir ein unerschütterliches Königreich empfangen, lasst uns Gnade und Dank haben, wodurch wir so leben, wie es Gott gefällt, mit Ehrfurcht und Scheu. Ich mache nochmal eine kurze Wiederholung vom letzten Sonntag. Wer das verpasst hat, der kann es über die Webseite nachhören. Im Zentrum dieses Verses steht die Aufforderung: Wir sollen Gnade und Dank haben. Ich habe letzten Sonntag deutlich gemacht, da steht im Griechischen ein Wort, Charis. Das kann sowohl Gnade als auch Dank bedeuten. Und in diesem Wort steckt eigentlich das komplette Programm drin, was Gott durch Jesus hier mit der Erde gemacht hat, nämlich die geglückte Wiederzusammenführung von Gott und Mensch. Gott ist gnädig zu mir, völlig unverdient. Ich empfange diese Gnade und bin dann voller Dank ihm gegenüber. Das ist so der zweite Aspekt. Der Grund, warum das so möglich ist, steckt in diesem unerschütterlichen Königreich mit drin. Jesus hat mit seinem Tod unseren Platz im Himmel bezahlt. Er hat sein Leben gegeben, damit ich im Himmel sein kann und genauso auch ihr. Das steckt im unerschütterlichen Königreich drin. Und diese Versöhnung der Welt mit Gott, was vor 2000 Jahren durch Jesus passiert ist, das soll bei mir und bei dir im 21. Jahrhundert ankommen, soll unser Leben von Grund auf verändern und soll dann Auswirkungen haben in diese Welt hinein. Das ist dann, was ich jetzt in Blau hervorgehoben habe, dass wir in dieser Welt immer mehr so leben können, dass Gott Freude an unserem Leben hat, wie wir für ihn leben. Im Griechischen steht da sogar, dass wir Gott dienen. Das meint für Gott da sein, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Alltag. Soweit nochmal kurz die Wiederholung von letztem Sonntag. Das heißt also, ich bin von Gott angenommen mit all meinen Fehlern und Sünden. Das ist die Wahrheit durch Jesus Christus und die gilt nicht nur für mich persönlich, die gilt für jeden, der auf dieser Welt lebt und möge er das erkennen und es für sich annehmen. Und da können wir dann in Gott geborgen sein, weil wir wissen, Gott hat uns angenommen und wir werden dann getragen von Gott auch die schwierigsten Dinge in unserem Leben packen können. Deswegen letzten Sonntag die Predigt: Im Raum der Gnade lebt sich's leichter. So, und heute soll es ja darum gehen, dass auch andere was davon haben. Dass die Gnade Gottes, die er uns durch Jesus eröffnet hat, auch eine Hilfe und eine Entlastung wird für die anderen. Für die heutige Predigt hat Gott mich so auf ein sehr spezielles Predigtbeispiel gestoßen. Das ging vor ein paar Wochen schon los. Da habe ich per E-Mail eine Anfrage in meinem Postfach gefunden. Da ging es um ein Unterstützungsangebot für ungewollt schwangere Frauen, ob die das hier im Gottesdienst vorstellen können. Das war überhaupt nicht in meinem Fokus, von daher E-Mail gelöscht und vergessen. Dann Wochen später, in einem Gespräch mit jemandem, sagt mir derjenige, dass eine Freundschaft in die Brüche gegangen ist, weil eine enge Freundin sich für eine Abtreibung entschieden hat. Und wir haben dann für die Freundin zusammen gebetet, dass sie vielleicht vor dem Abtreibungstermin doch noch irgendwie von Gott erreicht wird, dass sie das cancelt. In der Situation hatte ich die E-Mail-Anfrage völlig vergessen. Und dann sind wir so am Beten für die Freundin, dass Gott ihr Herz berührt. Und währenddessen klingelt mein Telefon, passiert immer wieder, wenn ich in Gesprächen bin, das Telefon klingelt, ich gehe da nicht ran. Erstens, weil es ein Gespräch war und zweitens, weil ich am Beten war, habe mir nichts weiter dabei gedacht. Irgendwann ist das Gebet zu Ende, irgendwann ist das Gespräch zu Ende, Dann schaue ich nach, wer hat mich angerufen, eine mir unbekannte Nummer. Ich höre den Anrufbeantworter ab. Was glaubt ihr, wer angerufen hat? Die Organisation, die angefragt hatte, ob sie bei uns im Gottesdienst das vorstellen können, wie sie ungewollt schwangere Frauen unterstützen und ihnen es ermöglichen wollen, dass sie vielleicht nicht abtreiben müssen. Dann war bei mir die Frage da, ich habe es zwar nicht im Fokus gehabt, aber hat es Gott im Fokus? Sollte es heute vielleicht im Gottesdienst stattfinden? Ich hatte es vor, deswegen, vielleicht ist es jemand aufgefallen, ganz am Ende des Gottesdienstes war noch eine Ankündigung, dass wir das heute haben. Wir machen es jetzt doch nicht, aber durch das, was da gewesen ist in diesem Prozess für mich, erstmal Anfrage per E-Mail, dann das Gebet, dann das Klingeln, dann dieser Anruf und das Ganze, da hat Gott eine eigene Erinnerung bei mir hochgespült, wie ich mal mit dem Thema ungewollte Schwangerschaft und Abtreibung und Raum der Gnade konfrontiert wurde im eigenen Leben. Bevor ich das euch aber erzähle, was das war, möchte ich noch eine Vorbemerkung machen. Ich bin ja eigentlich inzwischen recht frei, auch sehr Persönliches oder auch familiäres Persönliches hier von der Kanzel mit euch zu teilen. Und ich mache das gerne und habe da auch kein Problem mit, weil ich so viel Gnade Gottes in meinem eigenen Leben erfahren durfte, dass ich mir wünsche, dass ganz viele Leute, auch ihr, die ihr heute da seid, dass ihr auch das erleben und erfahren könnt. Deswegen habe ich da jetzt nicht so ein Problem mit, so persönliche Sachen weiterzugeben. Ich nehme aber auch Rückmeldungen ernst, ich versuche es zumindest. Und einmal habe ich nach dem Gottesdienst eine interessante Rückmeldung bekommen. Da wurde ich mal darauf angesprochen, ich soll unbedingt darauf achten, was ich aus meiner Familie weitergebe. Und dann hat mir derjenige gesagt, wie er das vor Jahrzehnten erlebt hat. Da hat er gesagt, es war so schrecklich, wenn in Predigten Beispiele aus der Familie vorkamen. Das hat ihm immer gegruselt und den Hals zugedrückt und so. Und als derjenige mich nach dem Gottesdienst darauf angesprochen hat, was das mit ihm macht, wenn ich persönlich aus der Familie oder so erzähle, da war richtig zu spüren, wie tief ihm das noch in den Knochen saß. Und damals in der Predigt hatte ich kurz was erzählt von so einem heftigen Streit unserer Kinder. Und ich habe dann die Gelegenheit genutzt, gleich beim Mittagessen, nach dieser Rückmeldung dann gleich mal zu fragen, weil eins unserer Kinder im Gottesdienst dabei war und die Predigt gehört hatte. Habe ich gefragt, wie ging es dir so damit? Hast du dich unwohl gefühlt, dass dein Papa sowas erzählt, ja, und ihr da drin vorkommt als Kinder? Und es war so, dass da sogar noch eine Gruppe von der Bonhoeffer Gemeinde, Teenies, hier waren im Gottesdienst. Und dann auch angesichts dessen hat mich das sehr interessiert. Hast du dich da geschämt irgendwie, wenn der Papa sowas von der Kanzel da aus der Familie ausplaudert? Und die Antwort hat mich total überrascht. Die Antwort war, er ist doch die Wahrheit. Die anderen sollen ruhig wissen, dass es in der Pastorenfamilie auch nichts anderes ist. Und es kam so unmittelbar aus dem Herzen, ohne dass da groß nachgedacht werden musste, was sage ich jetzt da richtig, sondern einfach so, buff, ja. Und es hat mich sehr froh gemacht, diese Antwort, weil ich will ja nicht unsere Familie irgendwie in meinen Predigten hier vorführen. Das war das Erste, was mich froh gemacht hat. Und das Zweite, was mich froh gemacht hat, ist, dass ich gesehen habe, wie die Zeiten sich verändert haben. Früher war eine ganz entscheidende Frage in unserer Gesellschaft, und ich kenne die auch aus meinem eigenen Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, die Frage, was denken die anderen? So ganz stark nach außen orientiert, wie denken andere über mich? So, ja, dann nach außen den Schein wahren, ja, wir sind fromme Leute, wir sind heilige Leute, wir sind die Richtigen so irgendwie. Ich habe da ein herrliches Beispiel gehört aus der Gemeinde, von der ich hierher gekommen bin. Ich fand das so klasse. Vor Jahrzehnten ist das offenbar so passiert, da kommt der Pastor spontan zum Besuch zu Leuten nach Hause, die hocken da irgendwie im Wohnzimmer zusammen mit mehreren Leuten. Pastor nimmt auf dem Sofa Platz und plötzlich kullert so ganz langsam was unterm Sofa hervor. ratet mal, was es war? Eine Bierflasche. Der Pastor kommt, schnell die Bierflasche weg und das Sofa und dann rollt die langsam nach vorne. Was denken die anderen? Ja? Was denkt der Pastor? So dieses nach außen orientierte, ja, die Etikette wahren, das war alles. Aber wie sieht's innen aus in uns? Was ist da los? Dafür war nicht wirklich Raum, darüber zu reden. Und da bin ich echt froh, dass sich Gott sei Dank wirklich viel verändert hat, dass ich jetzt heute von einem unserer Kinder höre, nee, Papa, du darfst ruhig Sachen sagen, die bei uns zu Hause stattfinden, es ist doch wahr. Ja? Und das merkt man immer mehr in unserer Gesellschaft, gerade auch bei jungen Leuten, wie wichtig Authentizität ist, Stimmigkeit, Echtheit. Die Gesellschaft, der bringt es nichts, wenn wir einen frommen Schein wahren. Die ist interessiert am Echten und dass unser Glaube echt ist. Es war auch sehr schön, letzten Donnerstag hatten wir ja ein Treffen mit der Gemeindeleitung und den Leuten, die so in den letzten 2 Jahren neu bei uns dazugekommen sind. Und es war schön, da immer wieder auch dieses zu hören, wie wichtig es ihnen ist, dass wir authentisch sind, dass wir echt sind. Wir sind erlöste Christen durch Jesus. Wir sind mit reingenommen in das ewige und unerschütterliche Königreich von Gott. Von unserem wunderbaren, unfassbar gnädigen Gott sind wir da mit reingenommen. Wir wissen, dass in Jesus uns alle Sünden vergeben sind. Egal wie schrecklich oder verwerflich die auch sein können. Wer, wenn nicht wir als Christen, als erlöste Christen, sollten ehrlich den anderen Einblick geben können, wie es auch in unserem Herzen manchmal aussieht. Und das können wir doch machen, weil die Gnade Gottes uns trägt. Im Grunde, wenn wir es nicht machen können, ist die Frage, trägt uns die Gnade Gottes dann überhaupt? Oder ist es uns wichtig, nach außen den Schein zu wahren? Ich habe neulich von einem Kollegen was gehört, was mich total bewegt hat. Er hat erzählt von einer Prostituierten, die stadtbekannt war. Und diese Prostituierte findet zum Glauben an Jesus. Also hört sie auf, ihrem Beruf nachzugehen als Prostituierte. Sie heiratet. Soweit denkt man ja noch alles okay. Und jetzt kommt's. Sie bleibt in derselben Stadt wohnen, wo sie als Prostituierte tätig war. Jetzt kann man sich vorstellen, was passiert. Sie ist mit ihrem Mann durch die Straßen unterwegs und dann ist da irgendwie jemand anders und der guckt sie so ein bisschen schräg an. Ja, und dann stellt sich so die Frage, ja, warum bist du nicht weggezogen aus dieser Stadt, wo alle um deine Vergangenheit wissen, dass du Prostituierte warst. In der Stadt laufen halt auch ehemalige Freier von ihr rum. Wurde sie gefragt, ja, warum ziehst du nicht weg? Warum tust du dir das an, dass die Leute dich ständig damit konfrontieren mit deiner Vergangenheit? Und dann antwortet diese ehemalige Prostituierte, mir ist doch vergeben. Mir ist doch vergeben. Also die hat wirklich verstanden, was Vergebung bedeutet. Die muss dann nicht irgendwo anders hin neu anfangen, damit keiner über ihre schlimme Vergangenheit weiß, niemand die Nase rümpft oder sich wegdreht oder sonst irgendwas. Da ist wirklich was im Herzen passiert. Die hat wirklich eine neue Identität in Jesus bekommen und die lässt sie aufrecht durch diese Stadt gehen, wo noch zig Leute rumlaufen, die von ihrem alten Leben wissen. Mir ist doch vergeben. Wenn wir wirklich erlöst sind durch die Gnade Gottes, dann brauchen wir uns nicht mehr verstellen, nicht mehr verbiegen, nicht mehr verstecken, sondern können wir offen und ehrlich über das reden, wie die Wahrheit in unserem Leben ist. Wir sind erlöste Sünder. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel, wovon ich vorhin gesprochen habe, zum Thema ungewollte Schwangerschaft, Abtreibung, Raum der Gnade, was ich da persönlich erlebt habe. Ich bin in einem christlichen Wertekontext aufgewachsen und von daher war mir klar, Abtreibung geht nicht. Abtreibung heißt, menschliches Leben töten. Man weiß nicht genau, wann es entsteht, aber im Grunde ist eigentlich klar, sobald die Eizelle befruchtet ist, ist eigentlich alles da. Der Rest sind dann nur noch Zellteilungsvorgänge. Und von daher, wenn Gott sagt, wir sollen nicht töten, ist Abtreibung keine Option. Das ist ein No-Go für Christen. Das war meine Prägung. Meine Frau und ich, wir hatten zwei Kinder. Wir waren am Überlegen und am Hören auf Gott, wollen wir vielleicht noch ein drittes? Hatten noch keine Entscheidung getroffen, waren dann noch so am Fragen. Und dann stellt der Frauenarzt bei meiner Frau eine Schwangerschaft fest. Mit der Zusatzinformation, ich sehe zwei. Und in diesem Moment ist für uns eine Welt zusammengebrochen. Meine Frau und ich, wir kommen beide aus Familien, da waren wir als Geschwister zu dritt. Also unser Weltbild, was so Familie betrifft, ging bis maximal drei Kinder. Das war der Denkhorizont, in dem wir uns bewegt haben. Wir konnten nicht weiter denken. So. Und wir wussten, wie sieht ein Leben mit zwei Kindern aus? Die waren damals 2 und 4. Wir waren so, sagen wir, aus dem Gröbsten raus. Insofern ein drittes hätte man sich gerade noch so vorstellen können, kriegen wir so hin. Jetzt dann noch eins mehr. Wir hatten überhaupt keine Vorbilder in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft mit so vielen Kindern. Unser Auto hatte nur 5 Sitzplätze. Ja? Also solche praktischen Fragen haben dann nicht mehr zu schaffen gemacht. Ja? Wir wollten eigentlich uns einen Wohnwagen kaufen und dann, ja, wir finden gar keinen Wohnwagen, wo wir so viele Leute unterkriegen. Plötzlich ist so alles zusammengebrochen. Ach so, ja, und dann noch für mich, was war das für ein Gehampel, bis die Kinder geschlafen haben? Und sich dann vorzustellen, jetzt haben wir nicht nur ein drittes Kind, sondern haben gleichzeitig zwei, die wir jetzt irgendwie ins Bett bringen müssen. Also ich konnte mir nicht vorstellen, wie soll das klappen? Und alle Ideen, alle Hoffnungen, was wir so vorhatten im Leben, was noch so kommen soll, alles mit einem Schlag einkassiert, weg. Und im Grunde stand im Raum, das wird jetzt erstmal die nächsten Jahre nur ein Kampf ums Überleben und es ist fraglich, ob wir das überhaupt schaffen. Es hat sich so angefühlt, dass da plötzlich sich ein Abgrund aufgetan hat, dass da plötzlich eine Enge war. Also das sind alles so Bilder, die das so beschreiben, wie sich das angefühlt hat. Und dann plötzlich stelle ich bei mir selber fest, ich konnte verstehen, wieso Menschen darauf kommen, ein Kind abtreiben zu lassen. Wenn der christliche Werterahmen nicht da ist, wenn die in der Gesellschaft vermittelt bekommen, Abtreibung ist völlig unbedenklich. Das ist im Grunde wie halt dieses Dödelchen da, man macht es halt weg, so ein Zellhaufen, so ein Zellklumpen, der ist dann weg und ja, man ist ein Problem los. Ja. Wenn man einem das so vermittelt wird und man dann in so eine Engführung reinkommt und plötzlich keine Chance mehr sieht, den vorhandenen Kindern noch gerecht zu werden. Man nicht weiß, wird die Ehe das überleben, wird das alles so klappen, wo plötzlich Panik hochkommt. Also da habe ich bei mir selber festgestellt, dass Abtreibung, so negativ ich sie gewertet habe vom Christlichen her, ich plötzlich nachvollziehen konnte, warum sie für Menschen auch etwas Positives bedeutet. Wieso sie für sie eine Hoffnung darstellt, eine Option. Und dann eben es jetzt der Entscheidung ist, wenn Leute das durchführen, vielleicht für das Überleben der Familie. Also ich nehme dieses in mir wahr, dass ich plötzlich nicht mehr einfach so sagen kann, Abtreibung ist nicht, sondern dass es in unserer Situation plötzlich für mich wahrnehmbar eine Entlastung wäre. Und ich beobachte so meine eigenen Gedanken und erschrecke darüber, weil ich ja meinen christlichen Wertehorizont habe. Und dann war natürlich sofort das christliche Gewissen da. Sowas darfst du nicht mal denken. Was bist du denn für ein Christ? Wenn du so weitermachst, kommst du noch in die Hölle. So, das war dann so das ganze fromme Programm, was dann in mir ablief. Es war aber zum Glück nicht alles, was in mir ablief. Sondern irgendwie habe ich gespürt in der Situation, dass das Gnade ist, was ich gerade erlebe. Auch wenn es eine Erschütterung meines Weltbildes war und meiner Vorstellung, was aus Familie werden sollte und ich überhaupt nicht gesehen habe, wie das klappen soll, habe ich trotzdem gespürt, es passiert etwas Gesundes in mir. Ich kann nämlich meiner Abweichung vom christlichen Ideal, die ich jetzt nur gedanklich habe, aber ich kann diese Abweichung irgendwo aushalten, ohne sofort sagen zu müssen, ja, geht nicht. Sondern ich kann es zulassen, dass solche Gedanken in mir sind und schäme mich nicht dafür, verurteile mich nicht dafür, sondern kriege plötzlich einen Zugang zu einer Personengruppe, zu der ich bislang gar keinen Zugang hatte. Ich habe gespürt, dass Gott mir da eine Chance eröffnet, durch diese Lebenssituation, dass ich mit meinen christlichen Maßstäben in dieser Sache nicht länger über Menschen urteilen werde oder sie sogar vielleicht auch verurteile für Dinge, die sie tun, wo ich von Gott her überzeugt bin, die sind falsch, sondern dass ich sehe, dass ich auch mal in eine Situation kommen kann, in der ich vielleicht dasselbe tun würde. Und ich weiß nicht, wie ich damals entschieden hätte, ohne christliches Wertefundament. Ich weiß aber, wenn wir abgetrieben hätten, welche zwei tollen Geschöpfe in unserem Leben fehlen würden. Gott hat Gnade geschenkt, wir sind nicht als Familie dran zerbrochen, wir haben das alles dann doch mit Gottes Hilfe auf eine spannende Art und Weise dann doch irgendwie gut hingekriegt. Und was ich da drin gelernt habe in der Sache, und das führt mich jetzt wieder zurück zu dem Thema der heutigen Predigt, im Raum der Gnade für andere Dasein, wo wir selber Gnade von Gott erlebt haben, zum Beispiel bei mir, dass ich damals das zulassen konnte und diese Gedanken nicht sofort beiseite schieben musste oder mir verbieten musste, meine Empfindungen, die ich hatte. Durch diese Gnade, wenn wir die erleben dürfen, das verändert uns. Das verändert unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Und dadurch können wir dann auch anders mit anderen Leuten umgehen, die auch Gnade brauchen, die vielleicht nicht den gleichen christlichen Wertehorizont haben wie wir und die vielleicht Dinge tun, die aus unserer Sicht wirklich gottlos sind, die aus unserer Sicht wirklich verurteilenswert sind, die aus unserer Sicht komplett falsch sind. Wenn ich Gottes Gnade wirklich geschmeckt habe, also nicht nur virtuell im Kopf von der Gnade Gottes weiß, sondern wirklich sie selber gebraucht habe, weil ich entweder von Gott Gnade bekommen habe, vergeben bekommen habe, die wirklich schlimmen Sünden, zum Beispiel die Prostituierte, oder weil ich, wie ich in der Situation erkannt habe, wozu ich fähig wäre. Das läutert unser Herz. Das verändert unser Herz. Wir schauen dann nicht mehr auf andere herab, sondern wir werden auch barmherzig und gnädig mit ihnen, weil Gott mit uns selber gnädig und barmherzig ist. Und dann werden wir vielleicht auch jemandem, von dem wir mitkriegen, der hat abgetrieben, vielleicht mehrfach abgetrieben, und der weiß, wie wir darüber denken, dass es ein Fehler war. Und wir kriegen bei demjenigen plötzlich mit, der weiß genauso, dass es ein Fehler war. Aber er muss jetzt mit dieser Schuld leben. Und dass wir demjenigen vermitteln können, weil wir Gnade im eigenen Herzen tragen, weil wir sie selber erlebt haben, weil wir selber im Raum der Gnade sind, dass wir dem anderen auch dann hoffentlich irgendwie vermitteln können, dass es für ihn auch bei Gott eine Chance gibt, trotz dessen, was er gemacht hat, was er vielleicht sogar gegen sein eigenes Gewissen gemacht hat. Jemand, der von sich selber sagt, das kann mir Gott nicht vergeben, dass wir demjenigen sagen, doch, Gott kann und Gott will. Gott will dir vergeben. Gott will, dass du auch mit in diesen Club der erlösten Sünder gehörst. Zur Familie Gottes, derer, die nicht perfekt sind und die das wissen und die aus der Gnade Gottes leben. da wir ein unerschütterliches Königreich empfangen, lasst uns Gnade und Dank haben für uns und für die anderen, wodurch wir so leben, wie es Gott gefällt, mit Ehrfurcht und mit Scheu, aber zu seiner Ehre und zum Segen für die Menschen, mit denen Gott uns zusammenbringt. Amen.